Hier ist HR1 Talk mit Marco Schreil.
Schönen Sonntag Ihnen und willkommen zu unserer Sendung. Und da ist heute ein Mann zu Gast, dem man unterstellen könnte, dass er mehr dunkle als strahlende Tage hat, weil seine Themengebiete Jugendkriminalität, Strafvollzug und Amok sind zum Beispiel. Er schmunzelt schon, sitzt mir gegenüber. Der Kriminologe Professor Dr. Christian Pfeiffer ist da. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wenn die Hauptbeschäftigung diese traurigen, tragischen Dinge sind, sind Ihre Tage tatsächlich dunkler als die anderer Menschen?
Ganz bestimmt nicht, weil es ja Gott sei Dank positive Entwicklungen gerade in diesem Bereich gibt, von dem die Menschen meistens nichts wissen.
Und Sie können das wahrscheinlich auch ganz gut trennen, so Pflicht und Privat, oder?
Es überlappt sich schon sehr stark, weil ich ja zu Hause sehr viele Anrufe kriege und Menschen, die manchmal in Notlagen sind, mich dann als so eine Art Ombudsmann anschreiben und das ist dann gar nicht abzuwehren. Dann muss man drauf einsteigen, so ist es nun mal.
Ist das echt so, dass Menschen Sie wirklich auch ansprechen und Sie um Hilfe bitten?
Ja, ganz oft. Das begleitet mich durch mein Leben durch, weil nun mal Opfer sehr oft Unterstützung brauchen. In den letzten Tagen bekomme ich ganz ungeheuer eindrucksvolle Leidensbriefe von Frauen, die vergewaltigt worden sind und dann den Freispruch des Täters erleben mussten, weil die Beweise nicht reichten und sich grämen und damit einfach nicht klarkommen.
Wir reden über Gewalt, weil das Buch, das Sie vorgelegt haben, Gegen die Gewalt heißt, mit Professor Christian Pfeiffer, der zu Gast ist im HR1 Talk bis 12.
HR1, genau meins.
Professor Christian Pfeiffer ist zu Gast heute im HR1 Talk. Er ist Kriminologe, er ist ehemaliger Politiker, unter anderem mal Justizminister in Niedersachsen gewesen, viele Jahre Direktor am Kriminologischen Forschungsinstitut in Niedersachsen. Herr Pfeiffer, wenn wir uns auf diese Arbeit mal als erstes stürzen, die Arbeit als Wissenschaftler. Was kann man in der Kriminalität denn erforschen?
Wir erforschen, wie wird man Täter? Ganz wichtig, dass man die Biografie versteht von Menschen, die grauenhafte Dinge begangen haben. Dazu werden sie nicht geboren, dazu werden sie gemacht. Also wie entsteht ein Sexualmörder? Wie entsteht jemand, der nur im Laden klaut? Ist das Alltag? Und so weiter. Aber dann ist die zweite große Frage, wie verkraften die Opfer das, was sie erleben mussten? Wer hilft ihnen? Wie wird man denn überhaupt Opfer? Gibt es da auch Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit nahelegen, dass man eher in Gefahr ist, überfallen zu werden als andere?
Wenn wir diese zwei Sachen mal trennen und uns mal an den Täter heranwagen, wie wird man zu einem kriminellen, gewalttätigen Täter?
Ganz entscheidend ist die Kindheit. Je mehr Gewalt man durch die Eltern erfährt oder andere Erziehungspersonen, umso mehr ist man selber von Gewalt aufgeladen und gibt das entsprechend auch an andere weiter. Wer nach oben bücken muss, wird nach unten treten. Das weiß schon der Volksmund. Und dieses Grundmuster kann man durchbrechen, indem man den Menschen klarmacht, dass das Wichtigste im Umgang mit Kindern ist, liebevoll und gewaltfrei zu erziehen. Dann haben sie mehr Freude im Leben an diesen Kindern. Und wir können auch nachweisen, dass Menschen im Alter, die mit ihren Kindern liebevoll und gewaltfrei umgegangen sind, ein sehr viel schöneres Alter haben, als die, die fürchterlich prügeln.
Aber wir bekommen ja alle das gleiche Einlassticket. Also wir haben ja alle die gleiche Möglichkeit, oder sehe ich das falsch?
Nein, manche Eltern sind darauf festgelegt, dass nur das Schlagen hilft. Es gibt sogar religiöse Anordnungen, dass man das tun soll. Es steht sogar im Alten Testament, dass man den Sohn schlagen soll, weil er sonst missraten wird. Also es gibt viele Anreize für Eltern, wenn sie frustriert sind, ihr Kind zu schlagen und das ihnen bewusst zu machen, dass das leider ins Abseits führt und ihnen sehr viel Ärger bereitet und Leiden verursacht. Das war erstmals eindringlich vorgetragen worden am 28. Oktober 78. Ich fuhr auf der Autobahn, höre eine Rede, bin fasziniert, fahre rechts ran auf den Parkplatz und höre einer Frau zu, von der ich später erfahre, die Rede war ihr verboten worden. Zu aufrührisch, sagten die Leute, die den Friedenspreis des deutschen Buchhandels organisieren. Das gibt zu viel Streit und Aufruhr in Deutschland, wenn Sie die Rede so halten. Bitte kommen Sie, lassen Sie sich preisen und ehren und fahren Sie wieder nach Hause. Und drei Tage vor Beginn der Veranstaltung sagt die Dame, dann komme ich nicht, es sei denn, ich darf doch reden. Und dann durfte sie reden. Astrid Lindgren, eine fulminante Rede gegen Gewalt gegen Kinder.
Die schwedische Kinderbuchautorin.
Ja, sie hat den Start in Deutschland gebracht. Das hat sich damals bundesweit verbreitet und es passierte das Gegenteil von dem, was die Preisverleiher dachten. Nein, die Medien stiegen ein, die Wissenschaft stieg ein und der Kinderschutzbund kriegte so viel Zulauf wie nie vorher. Und endlich setzte sich schrittweise durch, dass jedes Schlagen von Kindern in Deutschland verboten werden sollte, nach dem Vorbild von Schweden. Sie hatte dort bewirkt, dass in ihrem Land jedes Schlagen von Kindern verboten wurde. Und dann schwappte es rüber zu anderen europäischen Ländern. Wir waren 2000 an der Reihe.
Das klingt für mich so, als wären es gar nicht die erwachsenen Kriminellen, sondern es sind die Opfer, die sie beschäftigen, hauptsächlich die Kinder, oder?
Natürlich, erst einmal die. Aber das hat sich ja Gott sei Dank gewandelt. Wir hatten im 30er Jahren, 40er Jahren noch ein Fünftel der Menschen, die richtig massiv mit Gegenständen geprügelt wurden, die gegen die Heizung geworfen werden, aus deren Arm eine brennende Zigarette ausgedrückt wurde. Richtig Misshandlungen durch Eltern, 20%. Und das reduzierte sich um 4/5 bis in die Gegenwart rein. Und die Liebe nahm zu. Mehr Liebe, weniger Hiebe ist die große Überschrift über den Wandel elterlicher Erziehung. Und parallel dazu geht die Jugendgewalt plötzlich zurück, die Gewalt der Kinder, der Selbstmord von Kindern und Jugendlichen geht zurück und so weiter. Das Alkoholtrinken auf dem niedrigsten Stand, den wir in Deutschland jemals mit Kindern und Jugendlichen gemessen haben. Warum? Na, sie müssen nicht mehr in den Alkohol flüchten. Das Leben selber bietet ihnen so viel, weil sie Power haben, weil sie liebevoll frei erzogen wurden.
Und das Schöne ist, man kann ihnen diese Power bei diesem Thema auch ansehen, weil sie tatsächlich mit beiden Händen auch gestikulierend erzählen. Professor Christian Pfeiffer ist mein Gast heute Vormittag im HR1 Talk. Der HR1 Talk mit dem Kriminologen Christian Pfeiffer. Gegen die Gewalt heißt das Buch, das Sie geschrieben haben. Herr Pfeiffer, wir haben gerade schon über Sexualstraftäter zum Beispiel gesprochen. Wir haben über Kindesmissbrauch schon ansatzweise gesprochen. Wie viel Gewalt sehen Sie eigentlich generell heute in unserer Gesellschaft?
Deutlich weniger, als ich es vor 20 Jahren feststellte.
Warum ist das so?
Weil A, die Elternerziehung von Kindern besser läuft. Weniger Hiebe. Mehr Liebe.
Ja, das ist mir gerade schon im Kopf geblieben, dieser Satz, ja.
Aber weil auch die Integration von Migranten besser läuft.
Das ist die Frage. Diese Meinung herrscht ja gerade vor, dass mit zunehmender Migration, mit zunehmender Zuwanderung sich die Gewalt erhöht. Ist das denn nicht so oder ist es so?
Wir hatten erst einmal laufend sinkende Gewalt, auch bei den Migranten. Dann kam die große Herausforderung, 1,5 Millionen Menschen 2015. Das hat uns natürlich in der Gewalt nach oben gebracht. Schon weil die altersmäßig anders zusammengesetzt sind wie wir. Mhm. Bei uns sind 9% der Bevölkerung 2014 männlich gewesen, 14 bis 30. Diese männlich 14- bis 30-Jährigen waren damals für die Hälfte aller Gewalttaten Deutschlands zuständig. Mhm. Das ist in jedem Volk der Welt so. Die jungen Kerle sind gefährlich. Mhm. Und auf einmal kriegen wir Flüchtlinge, wo nicht 9% zu den jungen Kerlen gehören, sondern 27, teilweise sogar 50% bei den Nordafrikanern, jeder zweite dieser Altersgruppe männlichen Geschlechts angehört. Klar, dass dann die Gewalt erstmal zunimmt. Mhm. Und sie ist 2 Jahre lang deutlich gestiegen wegen der Flüchtlinge.
Okay.
Weil die männlich waren, weil sie auch aus Macho-Kulturen zu uns wandern. Das braucht erstmal eine kulturelle Lernzeit, bis man hier begreift, hier ticken die Menschen anders.
Und jetzt geht die Kurve wieder nach unten.
Ja, eindeutig. Mhm. Also bei Asylbewerbern die letzten 2 Jahre ein Rückgang der Gewalt um 18%.
Herr Pfeiffer, wann ist man denn kriminell? Womit geht das denn los? Also ab wann ist jemand kriminell?
Das Strafrecht definiert, wann man kriminell ist. Und dann überschreiten die Menschen diese Grenzen und werden von der Polizei aufmerksam gemacht. Das war jetzt strafbar.
Sie forschen um die Kriminalität. Ich habe Sie gerade schon gefragt, was daran so spannend ist. Ich stelle mir das sehr spannend vor, herauszufinden, wo genau diese Grenze ist. Denn wenn Sie mir sagen, wenn ich einen Apfel in einem Supermarkt klaue, das ist kriminell, laufen Sie ja Gefahr, dass ich aggressiv werde. Wenn Sie mir sagen, das ist nicht richtig, was du machst, dann erziehen Sie mich womöglich. Ist es genau das, was Sie erforschen, wo die Grenzen sind, wie wir mit Kriminalität umgehen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das interessiert uns natürlich brennend. Wir erforschen ja auch, wie die Polizei ihren Job macht. Ich werde nie vergessen, wie ich zum ersten Mal zum Tanzen in Bayern gehe und da raufen die richtig und schlagen sich auf die Köpfe mit ihren Bierkrügen. Und langsam kommt ein Polizist die Treppe hoch. Jemand hatte ihn gerufen. Draußen Tatütata, war unüberhörbar. Und er fragt laut als erstes, braucht hier jemand einen Krankenwagen? Niemand meldete sich. Möchte hier jemand eine Anzeige erstatten? Mit drohendem Unterton. Niemand meldete sich. Okay, dann ist die Welt noch in Ordnung. Eine richtige Rauferei gehört doch zu jedem. Tanz dazu. Und dann holte er seinen Kollegen von unten und beide haben ein Bier getrunken und sind weitergefahren. Das war bayerische Deeskalation. Das hätten sie alles als Straftaten registrieren können, wollten sie aber nicht. Und sie hatten recht. Mhm. Also hier mit Augenmaß vorzugehen, wie definiert Polizei? Ab wann ist es kriminell? Hier müssen wir einschreiten zum Schutz eines Opfers oder hier ist typische Rauferei von jungen Männern. Das wollen wir gar nicht wissen.
Dann haben Sie aber gerade einen sehr, sehr schlauen Polizisten beschrieben.
Ja.
Liegt da auch vielleicht, wie nennt man das, die Krux, dass auch die, die uns beschützen, die darauf aufpassen, vielleicht manchmal nicht auf dem neuesten Stand sind?
Ja, das Gespür nicht haben.
Okay.
Wo greife ich ein, wo nicht? Also wir wissen generell, dass im Süden Körperverletzungen deutlich seltener angezeigt werden als im Norden. Mhm. Hier ist immer Obrigkeit staatlicher im Norden. Aber ich vermute fast, in dem rheinischen Gebiet ist man dann ähnlich wieder wie in Bayern, etwas großzügiger. Das ist eine Aufgabe der Polizei. Hier die Grenzlinie gut zu erkennen und zu wissen, hier muss ich einschreiten, hier hat jemand Angst, hier ist jemand Opfer oder hier sind zwei, die ihre Kräfte messen müssen und da halten wir uns fern.
Das sagt der Kriminologe Professor Christian Pfeiffer, der mein Gast ist im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marco Schreil und mit dem Kriminologen Professor Christian Pfeiffer, der ein Buch geschrieben hat, das gegen die Gewalt heißt. Herr Pfeiffer, so ein Tatort am Sonntagabend. So, können Sie den einfach so gucken oder ermitteln Sie mit? Geben Sie quasi den Fernsehkommissaren Hinweise?
Ich schaue fast nie Tatort.
Wirklich nicht?
Ja, weil ich finde, das Fernsehen bietet zu viel Kriminalität und Gewalt. Das ist immer schlimmer geworden. Wir messen das ja systematisch. Die gefühlte Kriminalitätstemperatur galoppiert davon von der Wirklichkeit. Die Diskrepanz wird größer. Mhm. Warum? Na klar, weil sie überfüttert werden mit Bildern, die Angst machen, mit brutalisierenden Szenen.
Meinen Sie wirklich, das Fernsehen ist auch mit dafür?
Aber das ist zentral.
Ja.
Ich sag's Ihnen in gereimter Form. Dummes Zeug kann man viel hören, kann es auch schreiben, wird weder Leib noch Seele stören, es wird alles beim Alten bleiben. Dummes aber vors Auge gestellt hat ein magisches Recht. Weil es die Sinne gefesselt hält, bleibt der Geist ein Knecht. Johann Wolfgang von Goethe kannte kein Fernsehen. Aber er wusste, die Bilder, die uns übergestülpt werden mit exzessiver Gewalt, beunruhigen uns massiv, wecken Ängste in uns, Gefühle, Emotionen steigen. Und das ist das Fernsehen. Also Hörfunk harmlos, brutale Sachen lesen harmlos. Aber brutale Bilder übergestülpt werden, die wir von innen nach außen nie so entwickeln würden, wenn wir was hören oder sehen, das ist ein Faktor, der Angst macht. Und die Menschen setzen sich immer mehr im Internet, überall in Computerspielen, der visuellen Gewalt aus. Mhm. Und dadurch entsteht eine völlige Fehleinschätzung der Gewalt in der Wirklichkeit.
Wie schön, dass wir im Radio sind, Herr Professor. Sie wünschen sich an dieser Stelle im Radio die Beatles mit All You Need Is Love, weil?
Weil die Liebe der zentrale Faktor im Leben ist, der uns Selbstvertrauen verleiht, uns Glücksgefühle beschert, von ganz wichtiger Bedeutung ist.
Dann kriegt es Christian Pfeiffer, der mein Gast ist im HR1 Talk. Die Beatles, All You Need Is Love. Schön, dass Sie da sind. Der Kriminologe Christian Pfeiffer ist mein Gast heute im HR1 Talk, geboren Februar 1944. Herr Pfeiffer, Sie sind ein Kriegskind. Welche Erinnerungen haben Sie denn an diese Zeit, an Ihre Kindheit?
Flucht, Angst und umhergetrieben werden. Wir mussten flüchten, weil die Russen unserem Dorf näher kamen, Nähe Frankfurt-Oder. Und wer rettet uns? Eine Tante, aber vor allem ein polnischer Zwangsarbeiter, der bei uns seit Jahren wohnte und dem meine Mutter erlaubt hat, völlig illegal, mit Todesstrafe bedroht, dass er seinen 12-jährigen Sohn nachholen durfte, weil die Mutter war gestorben, der brauchte Schutz und dann kam der und wohnte auch mit uns. Mhm. Und die wurden behandelt wie Familienangehörige und sie wurden dann zu unserer Rettung, denn meine Mutter kam nicht mehr zurück von einem Lazarettbesuch bei meinem schwerverletzten Vater und der Pole sagt, jetzt müssen wir sie nach Braunschweig bringen, da haben die Verwandte. Und dann sind er und eine Tante von uns und sein inzwischen 16-jähriger Sohn mit uns auf dem Pferdewagen gesessen. Wir sind quer durch Deutschland kutschiert, bis wir diese Verwandten erreichten. Und als wir ankommen, steht am Gartentor unsere Mutter. Mhm. Die dachte, der Kowalczyk, der bringt die Kinder dorthin. Und das hat er getan.
Super. Sie sind, wenn Sie es sagen, von Frankfurt-Oder nach Bayern gegangen?
Landkreis Altötting. Also wir hatten genügend zu essen. Wir waren arm, weil wir nichts mitnehmen konnten aus der DDR. Aber der Staat gab meinem Vater einen großen Kredit und er konnte einen Pachthof beginnen. Und die Kühe waren unser Ein und Alles, alle mit Familienanschluss. Man wusste, die eine will am Hals gekrault werden, die anderen zwischen den Hörnern. Und es war ein gutes Leben als Kind auf diesem Bauernhof mit viel Arbeit. Ich musste auch in Ferien früh um 5 aufstehen, um die Kühe mitzumelken und so. Aber ich will gar nicht jammern. Das war eine tolle Kindheit und ja, hat uns allen viel Perspektiven eröffnet.
Sie haben 63 Abitur gemacht, dann Rechtswissenschaften studiert.
Zur Bundeswehr zwischendurch, 2 Jahre.
Die gab es auch noch. Also das Gewehr haben Sie auch noch getragen, ja, und die Stiefel geputzt und die Unterhosen gefaltet. Das können Sie auch noch. Sie haben Sozialwissenschaften danach studiert und Kriminologie. Ja. Sie haben lange gebraucht, bis Sie das gefunden haben, was Sie wollten, oder?
Ich wollte immer es allen recht machen. Und erst als ich in London lebte, ein Jahr lang mit dem Stipendium dort Sozialwissenschaften, Kriminologie studieren konnte, da habe ich gefragt, was will ich denn eigentlich? Denn es gab ja niemand, der mich kannte, der überprüfte, was ich tue. Und endlich habe ich begriffen, dass ich von innen nach außen meine Ziele entwickle und nicht mehr nur Erwartungshaltungen anderer gerecht werde. Das war eine Schlüsselgeschichte. Im Alter von 26 bin ich endlich dahin gekommen, ich selber zu werden.
Und das, was Sie sich erhofft haben von der Kriminologie, von der Forschung über die Kriminologie, hat Sie das denn eingelöst?
Unbedingt. Kriminologen messen die Fieberkurve einer Gesellschaft. Wenn es steigt, ist was faul. Wenn es sinkt, haben wir was richtig gemacht. Und dieses zu erforschen, einschließlich des Dunkelfeldes der nicht angezeigten Straftaten, das war faszinierend herauszufinden. 1992 konnte ich das erste Mal, dass 71% der Vergewaltigungen von Frauen durch die Ehemänner passieren, weil die damals nicht bestraft wurden. Das war legal. Eine Frau hatte die Beine breit zu machen. So war das damals, das Gesetz. Und der Bundesgerichtshof hatte entschieden, und nicht nur, dass sie mitmachen muss, sie muss auch engagiert mitmachen, das kann der Mann erwarten. Also das waren lauter Männer in dem Zivilsenat, die Vergewaltigung der Ehe für rechtens hielten. Und dann dauerte es eben, bis der glückliche Zufall mir die Begegnung mit Frau Leuthauser-Schnarrenberger ermöglicht. Ich hatte sie absichtlich eingeladen.
Bundesjustizministerin
damals, um ihr nach ihrem Vortrag, den sie mit Engagement gemacht hatte, zu erzählen, was wir ja gerade über die Vergewaltigung der Ehe herausgefunden haben. Aber sie hatte keine Zeit. Sie sagte, ich muss zum nächsten Termin eilen, Herr Pfeiffer, schreiben Sie mir. Aber der Zufall hatte ein Einsehen. Der Hausmeister sperrte den Raum ab, in der Annahme, wir seien alle schon gegangen.
Und dann wurde drüber geredet.
Der Fahrer brauchte eine halbe Stunde, bis er seine Ministerin gefunden hat. Ich konnte ihr alles erzählen. Sie hat gesagt, Herr Pfeiffer, schreiben Sie 14 Seiten, mehr darf nicht sein. Jeder Abgeordnete kriegt ihre Erkenntnisse ins Fach gelegt. Und ein halbes Jahr später war die Vergewaltigung der Ehe strafbar.
Christian Pfeiffer, mein Gast im HR1 Talk. Der HR1 Talk mit Christian Pfeiffer, Autor, Kriminologe, Sozialdemokrat. Jetzt machen wir mal diese Tür auf. Seit 50 Jahren SPD-Mitglied, 69 beigetreten. Gab es eigentlich so einen Präsentkorb zum Jubiläum? Machen das die Sozialdemokraten?
Die haben es bisher vergessen, die haben es übersehen. Eigentlich machen sie es schon, aber ich warte noch bis zum 31. Dezember. Und dann schreibe ich dem jeweiligen Vorsitzenden, habt ihr mich übersehen?
Ja, eigentlich jetzt 50 Jahre dabei. Ja. Weil die ja auch gerade so kräftig mit sich selber zu tun
haben.
Genau,
deswegen übersehen die sowas.
Wie häufig möchten Sie denn Ihre eigene Partei in diesen letzten Monaten, Wochen, Jahren vielleicht auch gerade mal so kräftig schütteln?
Eigentlich ja. Es ist ja erschreckend, wie sie sich gebärden. Und ich hoffe, das kommt jetzt alles zur Ruhe, wenn endlich ein neuer Vorstand, also die beiden, die jetzt kandidieren, Mann, Frau, wer immer es wird, wenn das endlich passiert ist und sie dann mal wieder überlegen können, für welche Inhalte sie stehen. Mit dem gelungenen Rentenkompromiss haben sie ja mal wieder etwas erreicht und können ein bisschen Mut schöpfen. Aber ob es der Wähler wahrnimmt, weiß ich nicht. Ich finde ja gar nicht verkehrt, dass die Menschen die Klimakatastrophe begreifen. Und wenn sie daraus die Konsequenz ziehen, jetzt ist Grün dran, na gut, dann ist eben Grün dran. Irgendwann werden die Armut-Reichtum-Konflikte in Deutschland den Menschen auch wieder bewusst machen, dass es andere Bedrohungen gibt, neben dieser wichtigen Thematik.
Diese neue Führung wird sich in den nächsten Wochen jetzt zusammenraufen. Es gibt in dieser Spitzenwahl 2 Teams. Haben Sie ein Lieblingsteam?
Ja, eigentlich schon.
Ist es das Lieblingsteam, wo unser Minister dabei ist, oder ist es genau das andere Team?
Nein, ich finde die Frau des Ministers so großartig, Frau Gleiwitz. Mhm. Die imponiert mir, die kannte ich nicht. Und ich finde die Ost-West-Geschichte ganz wichtig, dass da eine echt Ostfrau mit dabei ist. Und der Scholz ist ein solider Macher. Also die werden schon richten, denke
also,
ich.
Also ihr Kärtchen ginge an Clara Gleiwitz und Olaf Scholz.
Klar.
Wie sehr hat sich die Partei, der Sie angehören, die SPD, in diesen 50 Jahren, wo Sie dabei sind, eigentlich verändert?
Sie ist langweiliger geworden. Sie hat die eigentlichen Themen in letzter Zeit verpennt. Sie war zu sehr mit sich beschäftigt. Also sie macht eine Krise durch, eine Selbstfindungskrise, weil sie die am Rande der Gesellschaft Stehenden zu sehr aus dem Blick verloren hat.
Welche Themen waren denn wichtiger? Was haben Sie denn beobachtet? Also mit welchen Themen haben sich die Sozialdemokraten zu intensiv beschäftigt?
Das Gerechtigkeitsthema hatten sie eigentlich schon immer im Blick, aber sie haben die Bedeutung des Umweltthemas unterschätzt. Und haben da nicht wirklich, da sind sie nachgelaufen, den Grünen hinterhergerannt und haben nicht wirklich eigenständige Antworten gefunden, wie man die kollidierenden Ziele von Arbeitsplatzsicherheit und Klimapolitik und Umweltpolitik, wie man das hinbringt. Und sie haben die Landwirtschaft völlig verpennt. Mhm. Denn das ist ja ein Hauptfaktor geworden für die Umweltverschmutzung. Das hat keine Regierung, eigentlich ein CDU-Thema, so richtig entdeckt, da für Ordnung zu sorgen im Sinne einer umweltorientierten Landwirtschaft. Die Ökobauern haben es früh begriffen, aber es ist nicht genügend in Blickfeld geraten.
Herr Pfeiffer, jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, ach, da kann er gut reden, aber er hat ja auch ganz gut gemacht. Zwischen 2000 und 2003 waren Sie in Sigmar Gabriels Landesregierung in Niedersachsen Justizminister. War das so retrospektivisch ein toller Job?
Ja, ja? Begeisternd. Also so ein verschlafenes Haus aufwecken und zu sagen, da gibt's doch dieses Thema. Wollen wir uns nicht um die Opfer von Gewalt kümmern? Eine Stiftung gründen, überall dafür sorgen, dass der Weiße Ring Partnerschaft kriegt bei seinen tollen Bemühungen, dass mehr Geld reinkommt. Bußgelder, das war meine Idee. Bußgelder gehen doch für alles Mögliche. Warum nicht für die Opfer von Gewalt? 500.000 Euro, inzwischen sind wir bei 700.000 Euro pro Jahr nur für Opfer durch Bußgelder. Großartige Chance, Opfern effektiv zu helfen. Das war eine der Ideen. Oder schlichten statt richten. Mediation. Statt alles bis zum Ende durchzustreiten, den Menschen bewusst machen, man kann vor Gericht auch gute Lösungen finden, an denen man selber mitgestaltet. Schlichten statt richten ist angesagt und das ist eine Erfolgsnummer geworden. Das Gesetz wurde sogar deswegen geändert, weil Niedersachsen hier so nach vorne geprescht ist. Und ich bin rückblickend ganz glücklich, dass ich 2,5 Jahre da aktiv Rechtspolitik mitgestalten durfte.
Das sagt Christian Pfeiffer, der ist zu Gast im hr1 Talk.
hr1 Talk.
Und mit dem Kriminologen Christian Pfeiffer, der gerade ein Buch vorgelegt hat, das sich mit Gewalt in unserer Gesellschaft beschäftigt. Wir haben vorhin schon gesprochen über das Entstehen von Gewalt, Herr Pfeiffer. Sie haben eine Tochter und Sie haben einen Sohn, 2 Kinder. Wie haben Sie die in Ihrem Leben vor Gewalt geschützt?
Das war gar nicht so bedrohlich, dass ich sie massiv schützen musste. Na gut, Schulhofraufereien gibt es in jeder Schule. Aber ernste Gewalt im Sinne von Bedrohung und sich vor sie schützend hinstellen müssen, das war in den Lebensverhältnissen, die wir hatten, nie so richtig erforderlich. Mhm.
Haben Sie das auch als Mediator, darüber haben wir gerade gesprochen, als Mediator gemacht? Also haben Sie sich Ihre Tochter, Ihren Sohn geschnappt am Schlawittchen und die Freundin, die böse war oder der Kumpel, der auch vielleicht mal geschlagen oder getreten hat, genommen und gesagt, ohne zurückzuhauen, ihr müsst euch irgendwie einigen? Wie haben Sie das angestellt?
Also es hat Mobbing gegenüber unserem Sohn gegeben, vielleicht auch, weil ich Justizminister war, da entstanden Eifersüchteleien, was der Papa da von dem macht und so. Da gab es dann auch die Notwendigkeit, sich schützend vor ihn zu stellen, weil dieses Mobbing sehr massiv war. Aber er hat es dann selber geregelt und hat eine tolle Lösung gefunden. Er ist in eine andere Schule gegangen, wo Freunde von ihm drin waren. Und dann ist er aufgeblüht vor Freude, weil das die richtige Schule für ihn war und das Problem war gelöst.
Heißt das jetzt übersetzt, Sie sind ein guter Vater, weil Ihr Sohn es allein geschafft hat zu lösen?
Ja,
ist das, was ich aus der ersten Stunde mitgenommen habe?
Ja, weil er die Kraft hatte. Er ist von meiner Frau und mir liebevoll behandelt worden. Wir haben uns immer über alles mit ihm auseinandergesetzt. Und er hatte die Kraft, selber rauszufinden, was ist gut für mich, was nicht. Mhm. Und darauf bin ich ganz stolz, dass er diese Power hat. Und bis heute, man sich keine Sorgen machen muss, das regelt sich alles.
So, wenn Sie sich jetzt erst zugeschaltet haben und sagen, dieser Christian Pfeiffer, das ist offensichtlich ein richtig guter Typ, dann können Sie unsere Sendung als Podcast gern nochmal komplett nachhören. Die steht im Netz auf hr1.de. Eine Stunde haben wir hier im Radio noch mit Christian Pfeiffer, Kriminologe, Autor, ehemaliger Politiker, zu Gast im hr1 Talk. Christian Pfeiffer ist zu Gast im HR1 Talk, ehemaliger niedersächsischer Justizminister, Autor, Kriminologe. Wie viele echte Freunde haben Sie, Herr Pfeiffer?
Ich würde mal so schätzen, ganz enge, auf die man sich durch dick und dünn verlassen könnte, vielleicht 10 bis 20, je nachdem. Manche sind leider weit weg, in New York oder sonst wo, ein North Carolina. Also manche sehe ich nur selten, aber die Freundschaft ist unverbrüchlich da.
Vielleicht, oder ich mutmaße mal, dass einer davon jetzt in der Telefonleitung ist, nämlich Dirk Rossmann.
Wahnsinnig.
Hallo, Herr Rossmann.
Hallo, Herr Schreil. Hallo, Christian.
Hallo, Dirk. Ist das schön.
Wir sehen uns aber öfter, Christian, als selten.
Ja. Schön, Sie zwei zusammenzufinden. Der Unternehmer Dirk Rossmann am Telefon und der Kriminologe Christian Pfeiffer sitzt mir gegenüber. Herr Rossmann, Sie müssen erklären, wie findet ein Mensch wie Sie Milliardenunternehmen und ein SPDler, wie finden die zwei zusammen?
Das geht doch gar nicht darum, was man macht, sondern das geht doch nur darum, ob der Mensch sich sympathisch ist, ob man interessante Gespräche miteinander führt, ob man Vertrauen zueinander hat. Also da spielt auch der Beruf überhaupt keine Rolle. Wäre ja blöd und langweilig, wenn der Mensch immer nur Freunde hätte auf seinem Beruf. Das wäre doch langweilig.
Herr Rossmann, was ist denn so toll an Herrn Pfeiffer?
Toll ist, dass wir wirklich uns angucken und eine Freude empfinden. Und das ist so, unter Freunden sollte das auch so sein, dass wir viel gemeinsam machen können, vor allen Dingen Skat spielen, aber noch wichtiger ist vielleicht Schach spielen. Obwohl beim Schach habe ich beim letzten Spiel eine schlechte Erfahrung mit ihm gemacht.
Nämlich hat er etwa betrogen, ja, Herr Rossmann?
Es war das größte Spiel, was wir in 15 Jahren gemacht haben.
Ja.
Und das dauerte, glaube ich, 3,5 Stunden. Und das war um 23:30 zu Ende. Und ich habe bis nachts um 4 wach gelegen im Bett. Also es hat mich so mitgenommen, das Spiel. Also es war ein tolles Spiel. Aber es hat so viel Energie gebunden, dass ich gar nicht zur Ruhe kam. Also lag nicht an Christian, aber lag an der Qualität unseres Schachspiels.
Herr Pfeiffer, wenn Dirk Rossmann da am Telefon ist, dann können Sie wahrscheinlich auch ein Kompliment zurückgeben, weil ich erfahren habe, er hat Sie auch massiv unterstützt in einem wirklich wichtigen Projekt, ne?
Er hat mich mehrfach unterstützt, aber das Projekt, auf das Sie abzielen, war meine Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche, weil die mit Zensurregelungen plötzlich den Vertrag meines Forschens ändern wollte. Und das stand dann in der Zeitung und der Dirk ruft mich an und sagt, ich habe es gerade gelesen, wie geht's denn damit? Und ich sagte, das Schlimme ist, die bedrohen mich jetzt mit einer einstweiligen Verfügung und es ist irrsinnig teuer, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Ich weiß noch gar nicht, was ich machen soll, denn ich kann nicht mein Institutsgeld dafür nehmen. Und er sagte, okay, was kostet es denn? Naja, 30.000 mindestens. Okay, Christian, bis 50.000 übernehme ich alles.
Herr Rossmann, warum machen Sie das? Was überzeugt Sie an dem Mann und seiner Einstellung?
Naja, welche Standpunkte er vertritt, die vertrete ich auch. Und wenn ich eine Möglichkeit habe, ihn zu unterstützen, dann mache ich das und dann denke ich auch gar nicht lange nach. Nun ist es so, dass ich aufgrund meiner finanziellen Verhältnisse ist es, ich habe an dem Tag nicht gehungert, als ich das gemacht habe. Ja.
Das Tollste an dir ist deine Freiheit im Kopf, mein Lieber. Dass du dich auf alles einlässt und nachdenkst und deine eigenen Bewertungen triffst. Also die Gespräche sind das Spannende. Schachspielen ist schön und Skatspielen auch. Aber das Eigentliche ist immer das Debattieren.
Wer ist denn eigentlich der bessere Schach- oder Skatspieler, Herr Rossmann?
Wir sind absolut gleich, ja. Also beim Skat gewinnt mal der eine und der andere. Und beim Schach ist das noch extremer. Also ich glaube, wenn wir in den letzten Jahren 300 Partien gespielt haben, dann schätze ich mal, das ist ein paar waren Remis und völlig ausgeglichen ist. Weil der Christian spielt wirklich gut, aber ich spiele auch nicht wirklich schlecht. Also das passt eigentlich gut zusammen.
Das ist eine gute Bewertung. Dirk Rossmann, der Unternehmer, hat sich Zeit genommen für seinen Freund, Professor Christian Pfeiffer, der mir gegenüber sitzt. Herr Rossmann, liebe Grüße, ein schönes Wochenende und auf bald.
Danke, ich wünsche euch noch eine gute Sendung.
Dankeschön.
Tschüss.
Herr Pfeiffer, das klingt wirklich nach einer richtigen Männerfreundschaft.
Ist es. Es ist eine große Bereicherung, dass ich ihn vor 15 Jahren mal in einer Talkshow entdecken konnte.
Christian Pfeiffer, mein Gast im HR1 Talk. Der Kriminologe Christian Pfeiffer ist zu Gast bei uns im HR1 Talk. Dirk Rossmann hat Sie gerade überrascht am Telefon und hat ein Thema angesprochen, das Sie vor einigen Jahren wirklich sehr intensiv beschäftigt hat, nämlich der Missbrauch in der katholischen Kirche. Der hat Sie beschäftigt. Um es zu erklären, Ihr Institut, Ihr Forschungsinstitut, hat den Auftrag bekommen, aufzuklären. Kann ich sagen, dass dieser Auftrag daneben ging?
Zu meinem großen Bedauern ja. Die Kirche merkte plötzlich, dass es bedrohlich für sie wird, wenn wir wären in der Lage gewesen, jedes Bistum einzeln daraufhin zu überprüfen, wie sie mit Tätern und Opfern umgegangen sind, ob die Täter weitermachen durften in irgendeiner anderen Gemeinde, ohne belangt zu werden, ob die Opfer schlecht behandelt wurden, glauben wir denn nicht und so weiter, oder ob es vorbildlich war. Und es gab beides. Aber es hätte die Transparenz gegeben und die Transparenz dessen, wie sie agiert haben mit Tätern und Opfern, das machte der Kirche Angst und dann versuchten sie einfach das zu verhindern.
Was genau bedeutet das, Transparenz? Also an welcher Stelle sind Sie konkret nicht weitergekommen?
Wir waren mitten am Forschen und hatten ehemalige Staatsanwälte und ehemalige Strafrichter als Partner gewonnen, die die Akten für uns durchschauen und alles registrieren, was dort zu lesen ist. Und dann merkten die, hoppla, die sind ja dann in der Lage, zu jedem einzelnen Diözese, Köln oder München, weiß ich, ein Profil zu schreiben, wie wir waren. Und dann haben sie Wege gefunden, Kontrolle über das Projekt zu bekommen, weil sie das um jeden Preis verhindern wollten. Und als dann der Knall kam und wir sagten, Zensur geht gar nicht, weil sie das dann wollten. Sie wollten Veröffentlichungen nur erlauben, wenn sie sie vorher kontrolliert und geprüft haben. Dann brach das Projekt zusammen. Und was machten sie dann? Sie ließen andere Wissenschaftler forschen, aber die konnten nicht unterscheiden nach Diözesen. Da gab es keine Transparenz. Die hatten nur Deutschland insgesamt als Datensatz bekommen, den sie nicht selber herstellen konnten, den kirchliche Mitarbeiter haben entstehen lassen. Wo geht's denn sowas?
Also hat man sie kaltgestellt?
Ja, total.
In einem Rechtsstaat?
Ja, das war ja die Kirche und nicht der Staat. Und von daher mussten wir das hinnehmen. Ich habe die Prozesse gewonnen, dank Dirk Rossmann, der die Finanzen bereitstellte, dass ich prozessieren konnte gegen die Kirche. Sie musste ihre Homepage ändern. Ihr Versuch, mich zum Schweigen zu bringen, scheiterte. Aber es war keine Befriedigung und keine Forschung mehr möglich. Und danach ging es nicht gut weiter. Aber trotzdem gibt es Hoffnung. Ich habe kürzlich Bischöfe entdeckt, die ganz anders ticken als die damaligen. Mhm. Ich nenne mal Bischof Wilmer in Hildesheim oder Bischof Bode in Osnabrück, beide aus Niedersachsen. Menschen, die begriffen haben, wir müssen anders rangehen an das Problem. Und auch der Bischof Wilmer hat offen in der Süddeutschen zum Ausdruck gebracht, naja, ich bin leidenschaftlich Bischof in meinem und liebe das Zölibat, das macht mir gar keine Probleme. Aber es sollte freiwillig sein. Jeder sollte für sich entscheiden als Priester, ob er mit Frau und Kindern leben will oder ohne, so wie ich.
Ist das das Problem? Ist genau dieses Zölibat das Problem der katholischen Kirche und das Problem des Missbrauchs in der Kirche?
Es war so eine Fixierung auf diese Sexualthematik, die die Kirche sich selbst auferlegt hat. Dieser erwähnte Bischof Wilmer, der sagt, das ist ein Fehler, dass wir zu einer Moralinstanz verkommen, die sich für das interessiert, was unter der Bettdecke passiert. Es gibt viel wichtigere Themen. Die Klimakatastrophe, die Kriege, die Arm- und Reich-Gegensätze. Das muss unser Thema sein, nicht immer umkreisen um diese Sexualthematik. Die Priester sind ja nur zu 5%, wie in Amerika bei uns auch, wirklich Pädophile gewesen. Die anderen 95% der Täter waren Priester, die darunter litten, dass sie an ihre eigenen eigentlichen Zielobjekte von Sexualität nicht rankamen, an Frauen oder an Kinder. Und deswegen entwickelte sich das falsch. Sobald die Sexualmoral sich gewandelt hat und die Kirche keine Chance mehr hatte, uns einzureden, dass man vor der Ehe keinen Sex haben darf und sowas alles, entspannte sich die Lage und der Missbrauch durch Priester wurde immer seltener.
Wie sehr hat Sie das beschäftigt, runtergezogen, verzweifeln lassen, dass Sie in Ihrem Job als Kriminologe an dieser Stelle nicht weiterkamen?
Es war ein Projekt unter vielen, mir emotional ungeheuer wichtiges Projekt. Und jetzt in meinem Buch habe ich noch mal eine Chance, Rückschau zu halten, was mir wichtig war, weil der Kardinal Marx so eine fulminante Rede in Rom gehalten hat beim Missbrauchsgipfel des Papstes. Transparenz ist das Wichtigste, um die Missbrauchthematik zu bewältigen. Und was hat er in Deutschland getan? Alles dafür, dass die Transparenz nicht stattfinden konnte.
Wenn man sich mit Ihnen beschäftigt, dann liest man, dass Sie ein gläubiger Christ sind.
Ja.
Ist das immer noch so?
Ja, ich werde auch gelegentlich zu Predigten eingeladen. Christus hat tolle Botschaften, die eine echte Herausforderung darstellen. Mit ihm sich auseinandersetzen, war mir ein Anliegen und ist es bis heute.
Sagt Christian Pfeiffer im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Und mir gegenüber sitzt Professor Christian Pfeiffer, der zu Gast ist heute Vormittag. Gegen die Gewalt heißt das Buch, das Sie gerade geschrieben haben. Im Untertitel heißt es, warum Liebe und Gerechtigkeit unsere besten Waffen sind. Das müssen Sie erklären. Wie meinen Sie das?
Liebe ist der Steuerungsfaktor Nummer eins, wo wir hinlaufen. Mhm. Wenn wir von den Eltern geliebt werden, von wichtigen Bezugspersonen geliebt werden, haben wir Selbstvertrauen. Dann bin ich ja was wert. Der vermittelt mir ja das Gefühl, dass ich stark sein kann. Und dann entfalten sich Menschen. Wenn sie aber nur mit Angst aufwachsen, dann ist was schief.
Sie meinen also Liebe und Gerechtigkeit als Waffe?
Als positive
gegen Faktoren, die
als Faktoren gegen die Gewalt. Das ist das Wirksame. Gerechtigkeit, ganz wichtig. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben 4000 Strafgefangene in Niedersachsen gefragt, ob sie durch andere Gefangene geprügelt, vergewaltigt, beklaut, erpresst werden. Hm. Und dann haben wir das in Beziehung gesetzt zu ihren Antworten auf eine ganz andere Thematik. Wie gehen eigentlich die Bediensteten in der Anstalt mit dir um? Fair und gerecht oder ungerecht und unfair? Und dann kommt raus, die Gewalt unter den Gefangenen ist umso niedriger, je fairer und gerechter der Umgang mit ihnen ist. Die Anstalt hat die niedrigste Gewaltrate und Selbstmordrate und Probleme, in der die Gefangenen fair behandelt werden. Wo der Anstaltsdirektor an den Satz glaubt von Radbruch, wenn du Menschen zum Guten bringen willst, behandle sie gleich so, als ob sie gut wären.
HR1 Talk.
HR1 mit dem Talk am Sonntag und zu Gast ist der Kriminologe Christian Pfeiffer. Ich habe den Fragebogen für Sie. Das ist so ein kleines, schönes Standardstück in unserer Sendung. Ich gebe Ihnen Halbsätze und Sie machen sie bitte zu Ende. Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist,
dass ich über die Botschaften, die ich habe, die aus meiner Forschung entstehen, reden darf. Im Rundfunk, im Fernsehen, in Interviews mit Journalisten. Denn das sind alles Botschaften, die die Menschen erreichen müssen.
Und ich kann es immer nur wieder beschreiben. Sie sitzen mir gegenüber und schicken diese Botschaft wirklich, während Sie erzählen, mit Händen und mit geballten Fäusten auch ganz mächtig ins Mikrofon. Ich hasse es, wenn
die Menschen kleinkariert und engstirnig auftreten und nicht erreichbar sind, kommunikativ zu sind.
Mein liebster Ort ist
mein Zuhause.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
2 Euro.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass man lernen muss, die Meinungen von anderen zu respektieren und sich auf diese Debatte einzulassen.
Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe, ist
die Liebe meiner Frau.
Das Letzte, was ich geklaut habe, war,
ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich habe geklaut. Lassen Sie mich überlegen. Ich glaube, es war eine Zeitung in London.
Weil Sie keine Kohle hatten?
Ja, aber lesen wollten. Ich brauchte unbedingt, die Zeitung war unverzichtbar. Ich hatte da was gehört und brauchte es für eine Diskussion, die anschließend lief. Und dann habe ich ohne zu zahlen eine solche Zeitung mitgehen lassen.
Es war im Dienste der Wissenschaft.
Ja, natürlich, im Dienste der Wissenschaft.
Mein Glück ist,
meine Kinder.
Von meinen Kindern habe ich gelernt, dass
Geduld und Zuhören eminent wichtig ist und dass ihr Widerstand eminent wichtig war.
Bürgerstiftung Hannover.
Ist eine Urfreude, dass das entstanden ist vor 22 Jahren. Die Zeitreichen, die Geldreichen, die Ideenreichen unter einen Hut bringen, dass wir selber Projekte gestalten, mit dem Jammern aufhören, dass die da oben es nicht mehr bringen. Und dass es 409 Bürgerstiftungen inzwischen gibt. Eine Finanzquelle, eine Kraftquelle für die Zivilgesellschaft.
Beim Essen Fisch oder Fleisch?
Weder noch, vegetarisch.
Aha, dann sind Sie schon fast auf dem Weg zum Veganer?
Das noch nicht, aber ich habe mich gewandelt. Ich habe dazugelernt.
Hat es Sie körperlich, seelisch, inhaltlich, gefühlsmäßig verändert?
Bauernsohn kriegt man das Töten von Tieren mit. Da kriegt man das Mästen von Tieren mit. Da kriegt man eine Skepsis zu der Gesundheit. Und dann kommt hinzu, was Dirk Rossmann zurzeit durch Verschenken seines Buches Wir sind Klima bewusst macht. Für das Klima sind die Kühe mordsgefährlich und das Erzeugen von Schweinefleisch auch. Also auch aus Klimagründen sollte man so wenig Fleisch wie möglich essen.
Blumenwiese oder Skipiste?
Eindeutig Blumenwiese.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Eher Frühaufsteher.
Taxi oder Straßenbahn?
Leider Taxi, weil ich oft so in Eile bin.
Handy oder Festnetz?
Handy.
SMS oder anrufen?
Anrufen.
Frankfurt oder?
Meine Geburtsstadt.
Sind Sie manchmal noch dort?
Zukünftig häufiger, weil unser Sohn dort an der Universität arbeiten wird.
Treue.
Ist wichtig im Leben.
Meine größte Niederlage?
War das Scheitern des Projekts mit der katholischen Kirche.
Zu Hause Hausschlappen oder Straßenschuhe anlassen?
Straßenschuhe anlassen.
Im nächsten Leben wäre ich gern.
Dasselbe nochmal.
Gestern um 6:30 war ich
schlafend im Bett.
Ist das wirklich so eine Frage? Sie als Kriminologe, ich darf Sie das fragen. Ist das echt so eine Verhörfrage oder ist das nur im Fernsehen so? Wo waren Sie gestern um 6:30?
Ja, ja, klar.
Also eine Fernsehfrage.
Eindeutig, ja.
Christian Pfeiffer, Kriminologe, mein Gast im HR1 Talk. Christian Pfeiffer ist Kriminologe, Autor, war politisch aktiv und Sie haben vor Ihrer politischen Karriere schon am Gesetz zur Abschaffung des Züchtigungsrechts und gegen Gewalt in der Ehe mitgearbeitet. Was darf ich meinem Kind antun, in Anführungsstrichen. Geht dieser Klaps hinter die Ohren, auf den Hinterkopf, auf den Hintern?
Das ist gegen die Menschenwürde, jemand ins Gesicht zu schlagen. Mhm. Das ist ein absolutes No-Go. Wenn es aus Versehen passiert, okay, wird das Kind die Entschuldigung der Mutter oder des Vaters auch gerne annehmen. Wenn es eine Dauereinrichtung ist, immer dann, wenn man irgendwas sagt, was nicht gefällt, Watsch, eins hinter die Ohren, das prägt Menschen negativ. Ich nehme ein einfaches Beispiel. Wir haben die gefragt nach Lebensfreude. Wir hatten 10.000 Schüler und sie durften alle ankreuzen, ob sie ganz hoch, plus 3, hohe Lebensfreude, Zufriedenheit in ihrem Leben haben oder ganz niedrige, minus 3. Und dann schauen wir uns die plus 3-Verteilung an. Gewaltfrei, liebevoll erzogene, 61%, hohe Lebensfreude, Glück. Mhm. Geohrfeigte, nur noch 30%. Massiv geprügelte, wenig Liebe, nur noch 9,9%. Und die Gegenfrage war, hast du schon mal ernsthaft über Selbstmord nachgedacht? Die erste Gruppe, 6%. Na, Liebeskummer haben die mit 15, 16 auch schon. Die zweite Gruppe, 18. Mit den Ohrfeigen und Klaps auf den Hintern und mittlerer Liebe. Die dritte Gruppe, 48, wenn das Prügeln der Eltern auch noch in der Jugendzeit stattgefunden hat. Das sind überzeugende Belege dafür, dass gewaltfreie, liebevolle Erziehung wirklich zentral ist.
Verstehe ich zu 100%. Ich verstehe zu 100% den Wissenschaftler, den Forscher, den Kriminologen Christian Pfeiffer, der mir gegenüber sitzt. Und ich verstehe diese junge Mutter, die ich beobachte, weil dieses Kind so dauerhaft schreit und diese junge Mutter so verzweifelt ist, dass sie dann doch rabiat wird. Was muss an dieser Stelle passieren?
Sie braucht Beratung, Unterstützung und Zuwendung. Es ist ja Stress, der sie da verkehrt agieren lässt. Und das kann wieder in Ordnung kommen, wenn sie jemand hat, mit dem sie darüber reden kann. Mhm. Es ist eminent wichtig, Menschen nicht zu verurteilen, weil sie Fehler begehen, sondern in einem ruhigen Augenblick mit ihnen darüber zu reden, was sie aus dieser Situation lernen könnten. Mhm. Und dann hat man durchaus Chancen. Ich will mal das Ganze politisch wenden. Wie kommt es eigentlich, dass ein amerikanisches Volk diesen verrückten Kerl Trump gewählt hat? Mhm. Weil dort in 19 Bundesstaaten die Lehrer noch schlagen dürfen, weil dort das Schlagen allgegenwärtig ist. Es gibt kein westliches Volk in den westlichen Staaten, in dem die Kinder so viel geschlagen werden wie in den USA.
Wo ordnen wir Deutsche uns da eigentlich ein? Wie gewaltig
sind wir? Wir sind heute ganz großartig dastehend im Vergleich zu den meisten anderen Ländern der Welt. Kürzlich hatte ich eine Forschung in Belgien und wir konnten die Region Aachen mit der Region Belgien vergleichen, benachbart. Und dann war die Jugendgewalt doppelt so viel höher. Warum? Weil das Prügeln der Eltern doppelt so oft war wie in Deutschland. Also das spielt eine Rolle, ob Staaten das abschaffen oder nicht. England ist immer noch ein prügelnder Staat und die USA, ganz USA, noch kein einziges Gebiet, in dem das Schlagen von Kindern verboten wurde. Nur den Lehrern hat man es wenigstens teilweise verboten. Ein krankes Land, zutiefst krank, denn Menschen, die immer Ohnmacht erleben, die wollen später Macht. Und was verleiht Macht? Waffen. Mhm. Schusswaffenbegeisterung entsteht durch geprügelt werdende Ohnmachtserfahrung in der Kindheit.
Was nehmen wir uns dann jetzt vor am Sonntagmittag? Ist es genau der Moment, wo Mutter, Vater die Tochter oder den Sohn zu sich, neben sich auf den Schoß oder sonst wo nehmen und sagen, ich möchte mich für etwas entschuldigen?
Ja.
Ist das der richtige Weg?
Absolut. Es gab wunderbare Forschung über Judenretter. Was waren das eigentlich für Menschen, die sowas gemacht haben? Dass sie ihr eigenes Leben riskieren im Dritten Reich, um einen Juden vor der Verfolgung zu retten? Nun ja, man hat 3 wichtige Elemente gefunden. Gewaltfreie Erziehung fördert den aufrechten Gang, Courage. Liebevolle Erziehung fördert Empathie, Mitleid mit anderen, die in Notlagen sind. Aber ganz wichtig, die Gleichrangigkeit von Vater und Mutter zu Hause. Demokratische Grundstruktur einer Familie macht selbstbewusste Kinder, weil sie mitdiskutieren können. Weil die Eltern auch mal zugeben, wir haben was falsch gemacht. Tut uns leid, wir sind auch nur Menschen. Wenn das passiert, dass die Kinder auch mal in der Debatte, weil sie die besseren Argumente haben, wenn die gewinnen, dann entstehen Werte. So entsteht die Grundüberzeugung, was richtig und falsch im Leben ist, wenn die Eltern das begreifen, dass sie nicht immer siegen müssen, sondern sich auch mal entschuldigen können.
Ein begeisterter Christian Pfeiffer sitzt mir gegenüber und ich bin begeistert von dem, was Sie mir erzählen. Der Autor, der Kriminologe Professor Christian Pfeiffer zu Gast im HR1 Talk. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch. Ich heiße Marco Schreil und ich möchte Ihnen gern, weil das so Brauch ist in unserer Sendung, die letzten Worte lassen. Sie dürfen etwas auswendig aufsagen, was Ihnen sehr wichtig ist, was Sie gerade im Kopf haben. Eine Zeile, einen Vers, was darf sein?
Du bist ein Riese, Max. Sollst immer einer sein. Großes Herz und großer Mut und nur zur Tarnung nach außen klein. Freiheit ist für dich durch nichts ersetzbar. Widerspruch ist dein kostbares Gut. Liebe macht dich unverletzbar wie ein Bad in Drachenblut.
Das ist
Reinhard May.
Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen alles Gute.
Danke Ihnen.
HR1, genau meins.